Hallo, hier ist Jörg Biesler von Der Rest ist Geschichte. Bevor hier die nächste Folge zu hören ist, noch ein Hinweis. Wir gehen auf Tour mit Der Rest ist Geschichte. Man kann uns also live erleben auf der Bühne. Und zwar zum Beispiel am 11. Oktober beim Beats and Bones Festival in Berlin im Museum für Naturkunde. Am 29. Oktober im Haus der Geschichte in Bonn. Und am 16. November bei uns zu Hause in Köln beim Deutschlandfunk. Beim Funkhausfest. Alle Informationen gibt's natürlich bei uns in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit der neuesten Folge.
J'ai eu la chance de tomber un des premiers.
Ich hatte das Glück, als einer der Ersten umzufallen.
Et tous les autres cadavres sont tombés sur moi.
Und die Leichen sind praktisch auf mich gefallen.
Zu diesem Zeitpunkt brannte die Kirche. Was ich wahrgenommen habe, dass dort noch Schreie zu hören waren. Das war so ein Mehrwimmern.
Was konnte man daraus entnehmen?
Dass wahrscheinlich noch nicht alle richtig tot waren.
Wussten Sie, wer da drin sich aufhielt?
Dass Frauen und Kinder dort drin waren.
Ließ sich das auch einordnen in Ihre Vorstellung von Kriegsabläufen? Welche Gefahr sollte denn von den Kindern ausgehen für den Bestand Ihres Deutschen Reiches?
Ja, von den Kindern hätte überhaupt keine Gefahr ausgehen können. Aber das war eben der Befehl und das wurde eben durchgeführt.
Das Jahr 1983. Verhandelt wird hier vor einem Gericht in der DDR das Massaker deutscher Soldaten in Oradour-sur-Glan am 10. Juni 1944. Ein Kriegsverbrechen. Verübt von der SS-Division Das Reich. Opfer sind die Einwohner von Oradour-sur-Glan, ein Dorf im Südwesten Frankreichs, zwischen Poitiers und Limoges. 643 Menschen haben die Deutschen ermordet. Die Männer erschossen auf dem Marktplatz, Frauen und Kinder in die Kirche gesperrt und verbrannt. Heinz Barth, der Angeklagte, ist einer von wenigen, die dafür verurteilt werden. Das Massaker von Oradour-sur-Glan ist nur eine von zahlreichen Gräueltaten, die Deutsche in Frankreich im Zweiten Weltkrieg verübt haben. Schon wenige Jahre nach dem Krieg aber nähern sich Deutschland und Frankreich an. Sie werden sogar zum Motor Europas und zu befreundeten Nachbarn. Das ist so selbstverständlich geworden heute, dass jede Meinungsverschiedenheit gleich kritische Kommentare nach sich zieht. Wie konnten aus Feinden, sogar Erbfeinden, Freunde werden? Wie es zur Feindschaft kam und wie daraus die guten deutsch-französischen Beziehungen von heute geworden sind, darum geht es in dieser Folge von Der Rest ist Geschichte, ein Deutschlandfunk-Podcast. Ich bin Jörg Biesler. Wann hat das eigentlich angefangen, dieses besondere Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland?
Die alte Version der Antwort lautet, dass Deutschland gewissermaßen begründet wurde und damit auch Frankreich begründet wurde durch die Teilung des Fränkischen Reiches im 9. Jahrhundert durch einen Ostfranken und einen Westfranken und dazwischen noch Lotharingien, spätere Lothringen. Das ist die Teilung unter den Karolingern. Da hat aber die neuere medievistische Forschung natürlich schon deutlich gemacht, dass wir das nicht mit unseren heutigen nationalen Maßstäben messen können, sondern dass das eine eher dynastische, eben frühmittelalterliche Geschichte ist.
Andreas Wirsching, der Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in München. Er ist einer der Experten für die deutsch-französische Geschichte. Was da im Mittelalter erst als großes Frankenreich und dann geteilt in Ost und West existiert, das sind noch keine Nationalstaaten. Die entstehen erst viel später. Aber sie entstehen auch in Unterscheidung der beiden Nachfolgeterritorien vom jeweils anderen. Und beide nehmen immer wieder für sich in Anspruch, fürs Ganze zu stehen. Die östliche Seite nennt sich seit dem 15. Jahrhundert selbstbewusst Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Der westlichen Seite, Frankreich, gelingt es als frühem Zentralstaat im 17. und 18. Jahrhundert europäische Führungsmacht zu werden. Ein Ringen um die Vorherrschaft gibt es also schon sehr lange.
Also insofern ist das schon eine Vorgeschichte, die aber jetzt nicht direkt zusammenhängt mit der Geschichte seit dem späten 18. Jahrhundert, aber seit spätestens dem 19. Jahrhundert dann hoch ideologisiert wird. Das ist das Interessante. Also der Blick in die Vergangenheit ist ein ideologisierter Blick auf einen konstruierten deutsch-französischen Gegensatz mit den Begriffen der modernen Nation, den es so natürlich im 17. und 18. Jahrhundert nicht gegeben hat.
Deutschland ist bis ins 19. Jahrhundert hinein ein Flickenteppich. Es gibt wenige große und sehr viele kleine Territorien. Alle gehören zum Deutschen Reich, sie bilden aber kein einheitliches Gebiet. Es gibt Zölle an den Grenzen und es gilt jeweils unterschiedliches Recht. Frankreich hingegen bringt schon im Mittelalter ein großes Territorium rund um Paris zusammen und erweitert das auch stetig. Der Sonnenkönig Ludwig XIV. Setzt seine Macht gegen den Adel durch und seine absolutistische Machtinszenierung wird zum Vorbild für die Höfe in ganz Europa. Seitdem schaut der Adel Europas auf die französische Kultur und spricht Französisch.
Jeder Gebildete, nicht nur Deutsche, sondern nicht Franzose, lernt selbstverständlich Französisch, um da auch am Diskurs teilnehmen zu können. Und die Aufklärung ist ein Kind Frankreichs. Man hat die Enzyklopädie, man hat Diderot, man hat Descartes, man hat natürlich Voltaire. Also die große Philosophie, ja, die ist in Frankreich im 18. Jahrhundert, das ist gewissermaßen ein Leuchtturm.
Und dann kommt die Französische Revolution, die sowohl mit der Monarchie ein Ende macht, als auch ausgreift in andere Länder. Also Deutschland wird ein Feld, auf das Napoleon die Revolution auch tragen will.
Ja, auf jeden Fall. Wobei bei Napoleon natürlich so ein Zwielicht besteht zwischen seinem eigenen Machtanspruch, auch seiner Idee eines großen, sozusagen geeinten Kaiserreichs unter seiner Führung einerseits und dem Erbe der Revolution, also auch dem aufklärerischen Erbe, dem Rechtserbe. Aber es hat natürlich die Vorgeschichte, also seit 1789, 92. Es gibt den ersten Koalitionskrieg von 1792 bis 1797, wo die alten Mächte, wenn man so will, also natürlich Österreich als Kaisermacht des Heiligen Römischen Reiches, aber eben auch Preußen, unterstützt auch von Großbritannien, im Grunde die Partei des französischen Königtums ergreifen und so eine Art Restauration erzwingen wollen. Und da wird das Staatensystem schon ziemlich durcheinander gewirbelt und vor allem kommt mit der Französischen Revolution der neue Player der Nation ins Spiel. Die Nation, die eben unabhängig von dynastischen Interessen entsteht und besteht, sondern die konstitutive Kraft der Geschichte wird, also mit der Erklärung, was ist der dritte Stand in Frankreich und das ist eben die Nation.
Aber wie weit ändert sich denn oder vielleicht entsteht auch erst so ein Begriff wie Nation, in dem ja damals noch eher so aus dem Flickenteppich von kleinen Fürstentümern auch bestehenden Deutschland durch die Auseinandersetzung mit Frankreich in der Folge der Französischen Revolution. Was passiert da in Deutschland?
Das ist das, wenn man so will, Thema der Befreiungskriege und der kriegerischen Auseinandersetzung mit dem postrevolutionären Frankreich. Und das ist völlig richtig. Die deutsche Nation besteht auch in ihrer Selbstbeschreibung zunächst mal als Kulturnation mit gemeinsamer Sprache, Schrift, dann natürlich auch der Klassik, der großen Literatur, auch den Philosophen. Und Goethe wird dann später natürlich zu dem ganz großen Referenzpunkt. Und das ist eine Nation, die nicht über ihren Staat, über ihren Einheitsstaat gewissermaßen verfügt, sondern wie dann die kritische Geschichtsschreibung später schreibt, die borussische Geschichtsschreibung, wo eben die Nation zersplittert ist und geteilt ist in partikulare Staaten, Territorialstaaten, die eigensüchtigen Fürsten gehören, die nur ihr Eigeninteresse, ihr dynastisches verfolgen und eben eigentlich störend sind für die Nation. Geschichtskonstruiert kommt dann die Idee von Preußens deutscher Sendung heraus, bei diesen ganzen borussischen Historikern, die dann im Ende des 19. Jahrhunderts unter dem Eindruck der Reichsgründung von 1870-71 behaupten, Preußen habe schon seit dem großen Kurfürsten, also seit dem Ende des 17. Jahrhunderts, so etwas wie eine deutsche Politik betrieben. Das ist ein Mythos. Und das spiegelt aber wieder, dass die Sehnsucht im 19. Jahrhundert besteht. Eigentlich hätten die Deutschen doch auch so einen, ich sag mal so tollen Staat und so eine tolle Machtposition wie Frankreich verdient, aber aufgrund dieses Partikularismus ist das nicht der Fall gewesen. Und da misst sich die deutsche Nationalbewegung nun wirklich ganz stark an dem französischen Modell. Und man kann auch zugespitzt sagen, dass die deutsche Nationsbildung, die moderne Nationsbildung, kulturwissenschaftlich gesprochen, in einem Verhältnis der Identität zur französischen Alterität sich entwickelt und entsteht. Das ist ein Prozess, den findet man in anderen Kontexten auch. Also die eigene Identität Aktivität wird gegen etwas entwickelt. Und insofern ist die deutsche Nationalbewegung ohne Frankreich gar nicht vorstellbar im 19. Jahrhundert.
Damals entdeckt Deutschland in den Befreiungskriegen gegen Frankreich gewissermaßen sich selbst und kann sich am Ende durchsetzen gegen Napoleons nachrevolutionäres Machtsystem. Schon im Begriff Befreiungskrieg drückt sich ja aus, wie man das damals gesehen hat, als grundlegende Veränderung im Verhältnis von Frankreich und dem zusammenwachsenden Deutschland.
Es gibt einen Umschwung, einen neuen Impuls, der durch die Befreiungskriege eben in Gang gesetzt wird, der dann auch geschichtsverändernde Kraft entwickelt. Und das Zusammengehörigkeitsgefühl der Deutschen über die territorialstaatlichen Grenzen hinweg, das gewinnt einen enormen Schub durch die Befreiungskriege. Und auch damit der Hass gegen Frankreich. Also wenn Sie jemanden nehmen wie Ernst Moritz Arndt, der in seinem berühmten Gedicht über das deutschen Vaterlandes ja dann 1813 schreibt, wo jeder Franzmann heißet Feind, wo jeder Deutsche heißet Freund. Also da ist dieser Freund-Feind-Gegensatz zu Frankreich in seiner ideologischen Konstruktion mit Händen zu greifen.
Nicht mehr die Eigenart der Person, sondern die Staatsangehörigkeit, auch wenn es die formal noch gar nicht gibt, entscheidet jetzt über Freund und Feind. 1815, zur Zeit des Wiener Kongress, der Europa nach dem Krieg neu ordnet, ist die nationale Begeisterung in Deutschland groß. Dass die Untertanen sich plötzlich, um sich von den Franzosen zu unterscheiden, als Deutsche fühlen und nicht mehr nur als Bayern, Sachsen oder Westfalen, den deutschen Fürsten ist das suspekt. Denn das klingt für sie nach Aufwiegelei und Gefahr für die Monarchien.
Also eigentlich herrscht da die Auffassung einer gewissen restaurativen Situation, die sich gegen den aufkommenden Nationalismus richtet. Also gegen auch das nationalistische Prinzip der Französischen Revolution, gegen die deutsche Nationalbewegung, weil man darin eben revolutionäre und damit gefährliche, systemsprengende Kräfte befürchtet, die vor allem auch die Dynastien und ihre absolute Herrschaft in Gefahr setzen könnten.
Was die Französische Revolution in die Welt gesetzt hat, den Gedanken von Freiheit und Gleichheit, die Idee allgemein geltender Naturrechte, das macht dem Adel Sorgen. Wo bleibt da seine gottgegebene Sonderstellung? In Deutschland führt diese Bewegung bis zur Nationalversammlung in der Paulskirche 1848. Eine Demokratie kann der Adel aber noch abwenden. Trotzdem. Konnte der König gerade noch sagen, der Staat bin ich, gibt es nun die Vorstellung einer Nation und ein Nationalgefühl oder besser zwei. Denn Frankreich und Deutschland betrachten sich seit dem Krieg noch stärker als Rivalen, auch wenn der Wiener Kongress die Kämpfe beendet. Das sorgt für Frieden eine ganze Zeit lang, aber wenn man Oberst von Stoffel, damals französischer Militärbevollmächtigter in Berlin, glaubt, der im August 1869 zum deutsch-französischen Verhältnis gesagt hat, es gibt eine gegenseitige Feindseligkeit beider Völker, eine Feindseligkeit, welche stets wächst, die man mit einer reifenden Frucht vergleichen könne und die dann durch einen zufälligen Stoß, man weiß man gar nicht genau, warum das so passiert ist, zum Boden fällt, vom Baum geschüttelt wird. Das führt eben dann, er ist 1869, 1870, 71 zum Deutsch-Französischen Krieg. Also eine lange Friedenszeit, die aber von Spannungen geprägt ist. Und diese Spannungen brechen dann durch in einem Konflikt um die Besetzung des spanischen Throns, wo Frankreich Deutschland den Krieg erklärt. Also eigentlich diese Ordnung, dieses Gleichgewicht aus französischer Sicht ins Wanken gerät.
Ja, ich denke, man kann ganz klar sagen, dass der Aufstieg Preußens zu einer Großmacht in der Mitte Europas nicht im französischen Sinne ist und in Frankreich Gegenreaktionen hervorruft, dann vor allem eben unter Napoleon III. Das spielt übrigens ja auch schon eine Rolle bei der Revolution 1848, also die Sehnsucht der deutschen Nationalbewegung nach einem Einheitsstaat stößt in Frankreich überhaupt nicht auf Gegenliebe. Und es ist auch spekuliert worden, ob, wenn die Paulskirche sich hätte durchsetzen können, ob das nicht auch zu einem Krieg damals schon geführt hätte. In dem Sinne, dass die westlichen Nachbarn, insbesondere Frankreich, das nicht toleriert hätten. Also insofern ist das Datum 1869, was Sie zitiert haben, natürlich nach dem Preußisch-Österreichischen Krieg nach 1866, nach König Krätz, der Herausdrängung Österreichs aus Deutschland, wenn man so will, und der Begründung einer neuen Machtposition unter Preußen im Norddeutschen Bund, unter Bismarck. Und das kann man ganz klar sagen, spätestens ab 1866 steigt die deutsch-französische Kriegsgefahr und sie steigt eben durchaus auch von französischer Seite. Und das Zitat, was Sie da gebracht haben, das bestätigt das.
Der deutsch-französische Krieg von 1870-71 hat also eine lange Vorgeschichte. Ausgelöst wird er durch einen Streit um die spanische Thronfolge. Im Grunde ist das eine Machtfrage, die Frankreich schließlich für sich entscheiden kann. Trotzdem erklärt der französische Kaiser Napoleon III. Preußen den Krieg. Der langschwelende Konflikt eskaliert, weil beide Seiten das wollen.
Von Bismarck muss man ganz klar sagen und von einem erheblichen Teil des deutschen Liberalismus und deutschen Bürgertums ist dieser Krieg dann auch gewollt gegen Frankreich, um eben diese deutsch-französische Spannung in dem Sinne auch zu beseitigen, dass die machtstaatliche Gründung eines deutschen Reiches im Zentrum Europas dann auch möglich wird.
Preußen und seine Verbündeten, die nun schon fast als Deutschland in den Krieg ziehen, besiegen Frankreich unerwartet schnell. Und Preußen nutzt den Sieg für Symbolik. Ausgerechnet in Versailles, der architektonischen Machtdemonstration des französischen Sonnenkönigs, lässt sich der preußische König Wilhelm I. zum deutschen Kaiser ausrufen. Symbolische Orte und die Demonstration der eigenen Überlegenheit, das wird beide Nationen noch lange begleiten. Aber diese dann auch ständig wiederholte bildliche Rhetorik, also auch der Orte. Das zeigt ja, dass man sich dann seit 1871 wirklich ineinander verhakt, könnte man vielleicht sagen. Also der später dann häufig genannte Begriff des Erzfeinds, der steht hier schon im Raum.
Ja, und eben auch des Erbfeindes, das heißt der intergenerationell vererbte Status der Feindschaft, der unversöhnlichen Feindschaft zwischen beiden Völkern. Ja, ich denke, das ist ein guter Begriff. Frankreich und Deutschland verhaken sich ineinander endgültig 1870-71. Und man sieht das ja zum Beispiel auch an einem Punkt von der Politik Bismarcks. Für Bismarck ist die Sicherung, die Mächtesicherung des Deutschen Kaiserreiches auf einem Axiom begründet. Und dieses Axiom heißt, mit Frankreich wird es keine Versöhnung geben. Frankreich wird immer revanchistisch gegenüber Deutschland eingestellt sein. Deswegen muss man Frankreich diplomatisch isolieren und so weiter und schwach halten. Das ist dann eigentlich auch ein Motiv, was sich bis in das 20. Jahrhundert hinein fortsetzt.
Es ist wie im richtigen Leben. Nachdem Deutschland dem Gegner richtig eins ausgewischt hat, mit der Kaiserproklamierung in Versailles und der Annexion von Elsass-Lothringen, fürchtet es Frankreichs Rache. Der Krieg von 1870-71 macht das deutsch-französische Ringen endgültig zu einer Ehrensache. So nennt man das ja, wenn keine der beiden Seiten aufhören kann. In Deutschland sieht Frankreich nun einen gefährlichen Militärstaat.
Von da an wird man in Frankreich nie wieder so über Deutschland denken können wie davor. Und das ist eben auch die Quelle dieser Idee von Les deux Allemagne, also zwei Deutschlands. Es gibt sozusagen das Deutschland, was wir aus der Geistesgeschichte kennen, das Deutschland der Klassik, das Deutschland der Philosophen. Einerseits also in Anführungszeichen das gute Deutschland. Und dann gibt es das militaristische, von Preußen dominierte, gefährliche, aggressive Deutschland. Also insofern ist tatsächlich der Krieg 1870-71 für die Perzeption Deutschlands in Frankreich ganz entscheidend. Danach ist nichts mehr so, wie es vorher war.
Frankreich und Deutschland als zentrale Mächte im Kern Europas beobachten sich fortan misstrauisch. Es gibt zwar Annäherungen, unter Wilhelm II. Werden die Handelsbeziehungen intensiver und Französisch als Fremdsprache an deutschen Schulen unterrichtet. Aber die Erbfeindschaft, die seit dem Krieg 1870-71 ein Topos ist, die schwebt über allem. Und auch der Konflikt um Elsass-Lothringen. Als es zum Ersten Weltkrieg kommt, sind beide Staaten wieder Gegner. Es ist ein langer, zermürbender Krieg, in dem nicht mehr auf offenem Feld, sondern in Grabenstellungen gekämpft wird. Die Franzosen nennen ihn bis heute La Grande Guerre, der große Krieg. Nach der Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg erinnern sich die Franzosen an Versailles. 48 Jahre nach der Kaiserproklamation dort muss Deutschland 1919 einen Vertrag unterzeichnen, der den Namen Versailles trägt. Und Frankreich nimmt sich Elsass und Lothringen zurück, als Revanche für 1871 und es verlangt hohe Reparationszahlungen.
Trotzdem muss man das ein bisschen relativieren, wenn man sich in die französische Perspektive setzt. Ein entscheidender Faktor des Pariser Friedenssystems mit den anderen Vorortverträgen war ja der, dass Frankreich eigentlich in seinen ursprünglichen Kriegszielen die Abtrennung des Rheinlandes vorhatte und auch eine Internationalisierung der Ruhr, also das Herz sozusagen der Schwerindustrie, die damals entscheidend wichtig war für den Großmachtstatus. Das hat Frankreich nicht durchsetzen können, das ist gescheitert am Veto der Anglo-Amerikaner. Und als Kompensationsleistung haben Großbritannien wie auch die USA gesagt, wir garantieren euch, den Franzosen, eine Sicherheit gegenüber Deutschland. Das heißt also, wenn Deutschland nochmal angreifen sollte, das ist die Urangst der Franzosen, dann ist das für uns der Bündnisfall und wir unterstützen euch.
Aber in den USA ändern sich die Dinge. Präsident Woodrow Wilson, ausgezeichnet mit dem Friedensnobelpreis für seinen Einsatz zur Beendigung des Ersten Weltkriegs, erleidet einen Schlaganfall und er wird quasi handlungsunfähig. 1921 wird er abgewählt und der Versailler Vertrag wird von den USA gar nicht erst ratifiziert. Damit gibt's auch keine Sicherheitsgarantien für Frankreich mehr. Es steht jetzt allein da. Im Konflikt um die Reparationszahlungen Deutschlands besetzt Frankreich Anfang 1923 außer dem Rheinland auch noch das Ruhrgebiet, das industrielle Herz Deutschlands. Der Friedensvertrag, er ist für beide Seiten unbefriedigend. Frankreich hat Angst vor einer neuen Aggression Deutschlands, Deutschland fühlt sich gedemütigt. Die Vereinigten Staaten betonen schon direkt nach dem Ersten Weltkrieg das Selbstbestimmungsrecht der Völker, auch Deutschlands, und dass Deutschland in der Lage sein müsse, sich gegen Russland zu verteidigen. Also, dass es Waffen braucht. Und die wurden im Ruhrgebiet gebaut.
Und da knüpft Hitler dann an und bricht dann eben 1936 mit der Rheinlandbesetzung eben tatsächlich auch die geltenden Verträge. Also der Versailler Vertrag ist ja in Kraft, Locarno ist in Kraft, wo das bestätigt wird. Und das wird durch diese Rheinlandbesetzung dann sozusagen weggewischt. Wobei man sagen muss, die Rheinlandbesetzung halte ich für ein Schlüsselthema. Das ist ganz stark die persönliche Handschrift Hitlers. Also Hitler hat das durchgesetzt gegen den Willen der Reichswehr, die das für viel zu riskant gehalten hat. Das ist ein Gamble, ein Wabonk-Spiel, weil wenn jetzt Frankreich damals mit englischer Unterstützung gesagt hätte, also die Deutschen müssen da wieder verschwinden oder es gibt einen Krieg, wäre Hitler eingeknickt. Ich glaube, da kann man ziemlich sicher sein. Und das wäre schon ein sehr deutliches Stoppschild gewesen gegenüber ihm, was auch seinen Status in Deutschland sicherlich etwas angekratzt hätte. Aber das ist nicht passiert. Die Franzosen haben den Spannungsfall ausgerufen, haben auch die Vorstufe zur Mobilmachung ausgerufen. Aber Großbritannien hat sich dem verweigert und gefunden, naja gut, also da wird deutsches Territorium von Deutschen besetzt. Und im Übrigen waren wir ja sowieso mit Versailles zu hart. Das ist ja auch eine Lesart, die sich in Großbritannien dann sehr stark durchsetzt in den 30er Jahren. Und es ist nicht unser Ding, sich da irgendwie einzumischen. Und dadurch hat dieses Wabonk-Spiel dann sein Ziel erreicht und hat natürlich Hitlers Status auch gegenüber der Reichswehr, damals noch später der Wehrmacht, massiv erhöht, ne, gefestigt.
Ja, und ihn auch ermuntert, ja. Am 1. September 1939 dann Polen anzugreifen. Ja. Frankreich erklärt Deutschland direkt danach den Krieg, aber rechnet offensichtlich nicht mit der deutschen Stärke. Die deutsche Offensive ist ziemlich schnell erfolgreich. 4 Jahre gibt es dann deutsche Besatzungszeit in Frankreich und der berühmte Waffenstillstand 1940 in dem Waggon, in dem Deutschland 1918 den Waffenstillstand des Ersten Weltkriegs unterschreiben musste und der dann nach Berlin gebracht wird und da ausgestellt wird, der Waggon 2419D. Also das zeigt nochmal ganz deutlich, dass der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg hier aus deutscher Perspektive miteinander verknüpft wurden.
Ja, nicht nur aus deutscher Perspektive, würde ich sagen. Es gibt ja so die These des neuen 30-jährigen Krieges im 20. Jahrhundert. Also das ist, würde ich sagen, einerseits sicherlich richtig, weil es Konfliktpotenziale gibt, die sich eben einfach durchhalten und nicht gelöst werden. Und man muss auch sagen, die Pariser Friedensordnung hätte ja so eine Art Patron gebraucht, der diese Friedensordnung, die in sich ja konfliktträchtig war, auch gewährleistet hätte. Wo war dieser Patron? Das hätte nur ein sehr enges französisch-britisches Einvernehmen sein können. Und dieses Einvernehmen zwischen Frankreich und Großbritannien bestand einfach nicht. Andererseits, wenn man jetzt von der zwangsläufigen Folge des Ersten Weltkriegs hin in einen Zweiten Weltkrieg ausgehen würde, dann wäre mir das zu deterministisch. Also es gibt natürlich immer auch offene Situationen in der Geschichte und ich würde schon meinen, dass die berühmte deutsch-französische Verständigungspolitik nach 1925 sehr viele auch zukunftsweisende Elemente in sich getragen hat. In dem Sinne, dass es ein Konfliktpotenzial gibt, was für alle zum Besten nur friedlich und im Konsens gelöst werden kann.
Also es hätte einen anderen Weg gegeben, aber es ist dann ja auch nochmal eine andere Qualität von, ich will das gar nicht mehr Konflikt nennen, sondern von Erniedrigung vielleicht des Gegenübers. Deutschland ist ja verhältnismäßig schnell erfolgreich. Das Vichy-Regime arbeitet dann auch mit Deutschland zusammen. Es kommt aber zu einer ganzen Reihe von Massakern durch die SS im Wesentlichen in Frankreich gegen die Zivilbevölkerung. Haben Sie eine Vorstellung, wie es zu der Eskalation kommt? Ist das einfach der Hintergrund nationalsozialistischer Ideologie?
Zu einem erheblichen Teil würde ich sagen, ja. Wobei die Mischungsverhältnisse da auch kompliziert sind. Also man wird schon sagen müssen, dass dieser Sieg über Frankreich 1940 nichts speziell Nationalsozialistisches in dem Sinne ist, dass das ein Nazi-Projekt gewesen ist, was dann eben durchgeführt wird mit allen Konsequenzen, sondern Hitler ist ganz zweifellos 1940 im Zenit seines Ansehens. Also da gibt es jede Menge Dokumente, wie die Deutschen jubeln über diesen Sieg über Frankreich. Und interessanterweise wird dann auch häufig sehr schnell gesagt, jetzt muss aber Frieden kommen. Jetzt ist der Höhepunkt deutscher Macht und auch deutscher legitimer Ausdehnung und auch eines legitimen Sieges über Frankreich erreicht. Jetzt muss der Frieden kommen. Und damit unterschätzt man und verkennt man natürlich vollständig die Absichten Hitlers insbesondere, aber auch des Nationalsozialismus insgesamt.
Die Besetzung Frankreichs durch Hitlers Truppen ist nur der Auftakt zu einem viel größeren Krieg, den der Diktator plant. Während die nach Vichy verlagerte Regierung Frankreichs mit Deutschland kooperiert, entsteht eine Résistance, ein Widerstand, angeführt unter anderem von General Charles de Gaulle. Die Deutschen führen in Frankreich keinen Vernichtungskrieg wie gegen die Sowjetunion, aber Grausamkeiten gegen die Zivilbevölkerung gibt's auch hier. Oft als Vergeltung werden wehrlose Menschen bestialisch ermordet, wie in Oradour-sur-Glane.
Also die Gestapo, die SS spielen vom ersten Tag der Besatzung und dann eben auch nach der Besetzung des Vichy-Frankreichs 1943 eben eine ganz zentrale Rolle. Das betrifft die Deportation der Juden, das betrifft die massive Unterdrückung von Meinungsfreiheit, also bezüglich antideutscher Stimmung bis hin eben wirklich zu Todesurteilen. Und in dem Maße, in dem dann die Deutschen in die Defensive gedrängt werden nach der Landung der Alliierten 1944 und auch schon vorher, eskaliert die Gewalt gegenüber der Resistance natürlich, aber dann eben auch diese schrecklichen Massaker wie in Oradour, wo dann die SS gewissermaßen ihre Maske fallen lässt. Und dann haben wir in Frankreich ähnliche Verhältnisse, wie das in Osteuropa auch der Fall gewesen ist.
Nach beiden Weltkriegen war das Bild des Erbfeindes in Deutschland und Frankreich fest in den Köpfen verankert. Und man spricht auch oft von einem Wunder der deutsch-französischen Annäherung. Nach Jahrzehnten von Konflikten, von Grausamkeiten, dann plötzlich waren beide Länder in der Lage, sich anzunähern und dann zusammenzuarbeiten.
Claire Demesme, Politikwissenschaftlerin und Französin. Sie arbeitet in Berlin an der Humboldt-Uni und forscht zu den deutsch-französischen Beziehungen. Und genau darüber wollen wir sprechen. Zwei Dinge waren ausschlaggebend für dieses deutsch-französische Wunder. Einerseits der beginnende Ost-West-Konflikt.
Der Kalte Krieg zwang nicht nur die Alliierten, sondern auch die Feinde von gestern zusammenzuarbeiten und ich würde sagen, sogar eine gewisse Form der Solidarität zu zeigen.
Und andererseits hatten die Menschen in beiden Ländern diese Erbfeindschaftsgeschichte einfach satt.
Und dann gab es auch Menschen. Menschen, die dieses nie wieder auch in Bezug auf Kriege, auf Konflikte wollten. Und Vorreiter waren Leute aus der Zivilgesellschaft. Ein paar Privatpersonen, nicht so viele Leute, die häufig aus jüdischen Familien stammten, aus Deutschland auch regelmäßig. Und die Verfolgung durch die Nationalsozialisten überlebt hatten. Viele, also oder einige sind nach Frankreich dann gegangen und sie haben sich engagiert. Also zum Beispiel Joseph Rovan, er kam gerade aus Dachau, er wurde entlassen und 1945, also fast 20 Jahre vor dem Élysée-Vertrag, hat er einen Artikel geschrieben in der Zeitschrift Esprit. Und sein Artikel hatte den Titel L'Allemagne de nos mérites, das Deutschland, das wir verdienen. Das ist ein Manifest. Und er sagt den Französinnen und Franzosen, wir in Frankreich haben eine Verantwortung für die Art und Weise, wie sich Deutschland in Zukunft entwickeln wird. Das heißt, wenn wir Deutschland die Hand geben, dann haben wir die Chance, dass Deutschland sich demokratisch entwickelt, offen entwickelt, dass wir dann in die Kooperation gehen können, statt nochmal einen Konflikt anzufangen. Das muss man sich vorstellen. 1945, der Mann kam aus Dachau und es sind solche Menschen, die dazu beigetragen haben, erste Jugendbegegnungen zu organisieren. Die Öffentlichkeit wusste nicht unbedingt davon, das war viel zu klein dafür. Aber die Menschen haben miteinander gesprochen. Sie haben gesehen, ah ja, sie haben auch gemeinsame Sorgen oder gemeinsame Interessen. Und so Schritt für Schritt gab es Kontakte in der Bevölkerung.
Aus diesem Geist wird 1948 in Ludwigsburg das Deutsch-Französische Institut gegründet. Auch Joseph Rovan, der Historiker, gehört zu den Gründern. Außerdem der spätere Bundespräsident Theodor Heuss und Carlo Schmitt, einer der Väter des Grundgesetzes. Sie alle setzen auf Begegnung, Annäherung, Dialog. Und das Institut wird schließlich ein Markstein auf dem Weg der europäischen Einigung.
Die Vereinigung der europäischen Nationen erfordert, dass der jahrhundertealte Gegensatz zwischen Frankreich und Deutschland ausgelöscht wird. Das begonnene Werk muss in erster Linie Deutschland und Frankreich erfassen.
Sagt 1950 der französische Außenminister Robert Schuman und schlägt eine Montanunion vor, eine gemeinsame Verwaltung der deutschen und französischen Kohle- und Stahlindustrie. Wer wirtschaftlich zusammenarbeitet, der schießt nicht aufeinander. Das ist der Gedanke. Die Montanunion wird die Keimzelle der EU. Zur Geschichte der Europäischen Union gibt es übrigens auch eine Folge von »Der Rest ist Geschichte«. Steht in den Shownotes.
Deutschland zu integrieren, um es besser zu kontrollieren, das war der französische Ansatz. Also das hatte ganz wichtige wirtschaftliche, energiepolitische Aspekte. Und Ende der 50er Jahren gab es wirklich eine Wende in der französischen Deutschlandpolitik. Und diese Wende verkörpert der Vorschlag von Robert Schuman 1949. Er schlägt vor, eine supranationale Organisation zu gründen, die die Kohle- und Stahlwirtschaft gemeinsam verwalten soll. Also das ist das Projekt der Montanunion. Kohle und Stahl, vor allem damals, gleich nach Ende des Krieges, es waren strategische Bereiche. Also das war mutig und das war auch visionär, zu sagen, wir wollen das zusammenlegen. Deutschland und Frankreich haben angefangen, andere haben sich angeschlossen. Und auch das ist in der DNA von der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Bilateral Handel, ja, aber mit dieser Öffnung für weitere europäische Staaten. Das war der Fall mit der Montanunion. Das ist heutzutage immer noch der Fall, Jahrzehnte später.
Einzelne Menschen waren es, die den Anfang machten bei der Annäherung. Bürgerinnen und Bürger, aber auch Staatsmänner wie Charles de Gaulle und Konrad Adenauer. Über seinen Besuch in Frankreich 1958, also nur 14 Jahre nach dem Massaker von Oradour, sagt Adenauer:
Auf der Hinfahrt war der Empfang durch die Bevölkerung überall außerordentlich herzlich. Und es war namentlich für mich als Vertreter des deutschen Volkes doch ein mich bewegendes Ereignis, dass bei einer so wichtigen politischen Angelegenheit man begrüßt worden ist als ein willkommener Gast, ich kann sagen, als ein Freund.
Wenn eine französische Regierung, eine französische Bevölkerung dem deutschen Bundeskanzler 14 Jahre nach dem Massaker von Oradour so begegnet, muss man sagen, das ist auch eine ganz schöne Leistung.
Ja, das ist eine großartige Leistung und deswegen spricht man auch von einem Wunder, wenn es um die deutsch-französische Annäherung geht, weil es hätte auch wirklich ganz anders laufen können. Das ist immer schwierig zu sagen, zwei Länder sind miteinander befreundet, weil es geht immer um sehr konkrete Projekte, auch um nationale Interessen. Aber trotzdem, das zu wagen, also das Wort Freund zu benutzen in dieser Zeit, das war überhaupt nicht selbstverständlich. Und auch das hatte das kollektive Gedächtnis von der deutsch-französischen Zusammenarbeit, von der deutsch-französischen Beziehung geprägt.
Freunde, ein großes Wort und voller Symbolik. Ob Adenauer und de Gaulle tatsächlich Freunde waren, das ist nicht entscheidend, meint Claire Demesme.
Die beiden müssen keine Freunde sein. Sie müssen aber, das ist eine Grundvoraussetzung, sie müssen es wollen, Kompromisse zu schließen. Und das war so bei Adenauer und de Gaulle. Die beiden Männer waren durch den Krieg geprägt, durch den Kampf gegen den Nationalismus. Also sie hatten etwas gemeinsam. Und beide haben die deutsch-französische Verständigung damals, war noch keine Zusammenarbeit, das war eine Verständigung. Sie haben diese Verständigung zu einer Priorität gemacht, beide.
Als Charles de Gaulle, inzwischen Staatspräsident, 1962 Deutschland besucht, hält er in Ludwigsburg eine Rede. Nicht vor Abgeordneten oder Wirtschaftsführern, er spricht vor 20.000 Jugendlichen.
Und Sie alle beglückwünsche ich zunächst, jung zu sein.
Ja, die berühmte Rede an die deutsche Jugend, das war ihm sehr wichtig, diese Rede auf Deutsch zu halten.
Man braucht ja nur die Flamme in ihren Augen zu beobachten.
Also er hat wirklich gelernt und gelernt und ich finde das immer rührend, diese Rede zu hören. Er wollte das unbedingt, weil er wusste, das ist ein wichtiger Schritt für die Zukunft.
Die Leidenschaftlichkeit.
Damals war noch dieses kollektive Schuldgefühl ganz groß und de Gaulle kommt und sagt, ja, ich beglückwünsche die deutsche Jugend, also schon das war eine Art Paradigmenwechsel. Und es gibt einen Historiker, der damals da war und inzwischen Spezialist für die deutsch-französische Zusammenarbeit geworden ist, Ingo Kolbum, der sagte, ja, wir waren alle vor einem Fernseher und wir spürten Gänsehaut. Und ich denke, er war nicht der Einzige, der sowas gespürt hat.
Und die Freundschaft zwischen dem französischen und dem deutschen Volk.
Gänsehaut ist manchmal wichtig. Das Gefühl, das Glück, das durch Freundschaft entstehen kann. Oder jedenfalls dadurch, dass die einstigen Erbfeinde nun keine mehr sind. Und die Emotion drückt sich symbolisch aus. Einst in der wiederholten Erniedrigung des unterlegenen Gegners und nach dem Krieg dann eben in Beteuerungen von Freundschaft. Nach all dem Leid und Tod ist da Symbolik vielleicht besonders nötig. Der Élysée-Vertrag, mit dem Deutschland und Frankreich sich 1963 auf freundschaftliche Beziehungen und viel Zusammenarbeit einigen, spricht von Erbfreundschaft statt von Erbfeindschaft. Ein starkes Wort, aber gefühlt haben es wenige, sagt Claire Demesme.
Damals war es keine Begeisterung in der Bevölkerung. Das Bild von dem Partnerland war eher von Misstrauen geprägt.
Also das Zivilgesellschaftliche, was Sie vorhin geschildert haben, das war dann doch eher auf einen kleineren Kreis noch beschränkt.
Genau, die Jugendbegegnungen kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs, das war alles auf kleiner Flamme. Aber in der Gesamtbevölkerung war das Bild von dem Partnerland gar nicht so positiv. Es gibt nicht so viele Umfragen, aber die Umfragen, die da sind, zeigen eher Misstrauen, eher sogar Angst in der französischen Bevölkerung vor Deutschland. Und was de Gaulle und Adenauer mit dem Élysée-Vertrag gemacht haben, sie haben eigentlich gegen die breite Öffentlichkeit gehandelt. Hätten sie sich an Umfragen orientiert, hätten sie nie den Élysée-Vertrag unterzeichnet.
»1984 geht ein Foto um die Welt, heute ein Symbol der deutsch-französischen Versöhnung. Bundeskanzler Helmut Kohl und Frankreichs Staatspräsident François Mitterrand gemeinsam in Verdun, der Knochenmühle des Ersten Weltkriegs, wo Hunderttausende Soldaten starben. Das Protokoll sieht vor, dass Kränze niedergelegt werden vor den Soldatengräbern, doch es passiert viel mehr.«
Es gibt für mich ein prägendes Bild, Mitterrand und Kohl. Das ist, wie die beiden in Verdun vor dem Kreuz der gefallenen Soldaten des Ersten Weltkriegs stehen. Dann die Totenklage mit der Trompete geblasen wird und dann Mitterrand die Hand hinstreckt dem Kohl und der sie dankbar nimmt. Und das ist ein sehr emotionaler Moment gewesen.
So erinnert sich der Journalist Ulrich Wickert, damals ARD-Korrespondent in Frankreich. Der massige Kohl und der kleine Mitterrand. Zwei Männer, die vor den Gräbern Hand in Hand trauern. Noch so ein emotionales Bild. Spätestens nach dieser Geste von Verdun erscheint die deutsch-französische Freundschaft als ganz normal. Aber da geht es in erster Linie um eine westdeutsch-französische Freundschaft. Wie war das eigentlich mit der DDR mitten im Kalten Krieg?
Frankreich wollte eine gewisse Unabhängigkeit von den USA haben, wollte das immer wieder unter de Gaulle. Und so pflegte auch Frankreich seine Rolle als erster Ansprechpartner der DDR in Europa. Ganz wichtig, dass Frankreich hatte ein Kulturzentrum in Ost-Berlin. Und das ist, ich glaube, das einzige europäische Land mit einem Kulturzentrum in Ost-Berlin. Und bis zum Schluss gab es diese Beziehungen. Auch in den Städtepartnerschaften sieht man das. Das DDR-Regime unterstützte Partnerschaften mit französischen Städten, die einen kommunistischen Bürgermeister, Bürgermeisterin vielleicht hatten. Also es gab zum Beispiel zwischen Cottbus und Montreuil schon 1957 eine Städtepartnerschaft oder zwischen Rostock und Dunkerque 1960, Leipzig-Lyon später 81. Also es gab diese Städtepartnerschaften und einige davon bestehen bis heute noch. Natürlich war das anders, weil es beruhte auf eine gewisse Asymmetrie. Die französischen Delegationen konnten in die DDR reisen, aber umgekehrt war das extrem schwierig. Und das hatte auch nicht die gleiche Intensität wie mit Westdeutschland. Es gab auch keinen Vertrag mit der DDR vergleichbar mit dem Élysée-Vertrag. Nicht alle Ebenen wie mit Westdeutschland, Zivilgesellschaft, Politik, Wirtschaft und so weiter waren einbezogen. Aber es gab trotzdem was. Und das Bild von der DDR in Frankreich war ziemlich positiv. Und umgekehrt hatte auch Frankreich in der DDR ein positives Bild. Nicht als Bündnispartner, das nicht, aber schon, naja, anders als die anderen westeuropäischen Staaten. Und das war wirklich gewollt von Paris.
Noch heute wird viel diskutiert über die richtige Richtung und die jeweiligen Interessen. Arbeitet man zusammen, etwa bei Rüstungsprojekten, bei der Entwicklung von Schnellzügen, oder will man doch lieber, dass vor allem die eigene Wirtschaft profitiert? Will man gemeinsame Schulden Europas oder soll das eine nationale Sache bleiben? Aber was sind solche Konflikte gegen die Kriege der Vergangenheit? Dass aus der Freundschaft noch einmal Feindschaft wird, das glaubt Claire de Mesmé nicht, auch wenn der Nationalismus in beiden Ländern wächst.
Also ich denke nicht, dass aus der Freundschaft Feindschaft werden kann wieder, aber Konkurrenz auf jeden Fall, weil Nationalismus ist zu denken, die nationalen Interessen haben höchste Priorität und man ist nicht bereit, Kompromisse einzugehen. Und das ist die Gefahr. Die europäische Integration, die europäische Zusammenarbeit setzte voraus, dass man in Verhandlungen geht. Und diese Verhandlungen, dieses Geben und Nehmen, das macht uns auch so stark in Europa. Weil wir wissen genau, durch Kooperation kommen wir weiter.
Eine Feindschaft zwischen Nachbarn, meint auch Andreas Wirsching, ist ja auch nicht sinnvoll durchzuhalten über lange Zeit.
Im Rückblick ist das ganz klar, das hat man auch 1945 dann gesehen, wir können nicht immer so weitermachen, wir schlagen uns die Köpfe ein, niemand gewinnt letztlich die Oberhand, das heißt, wir müssen irgendwas zusammenschaffen.
Aus der deutsch-französischen Freundschaft also ist inzwischen noch mehr geworden. Und das kann man ja wirklich fast Wunder nennen. Nach mehr als 100 Jahren Krieg gibt es Frieden und Austausch, von dem beide profitieren. Wir können froh sein, dass Leute wie Adenauer und de Gaulle nicht populistisch die beiderseitigen Ressentiments bedient haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg hätten sie dafür sicher mehr Zustimmung bekommen als für die Annäherung. Und vielleicht zeigt das, es gibt immer einen Weg, Konflikte zu überwinden. Wenn nach so langer Zeit der gegenseitigen Verletzungen und unmittelbar nach den Massakern wie dem von Oradour-sur-Glane Verständigung möglich ist, am Ende sogar Zusammenarbeit, dann wird sie oft möglich sein. In der nächsten Folge von Der Rest ist Geschichte geht es um die menschengemachte Erderwärmung. Seit wann wir davon wissen und von Klima und Klimawandel sprechen, am Ende sogar von Klimakrise.
Also wenn man sagt, die Lösung ist einfach, meint man damit, ja, CO2 reduzieren. Aber was das gesellschaftlich bedeutet, wird einem sofort klar, wenn man sieht, wie verstrickt wir in die Stofflichkeit und die Energieströme sind, die mit den fossilen Brennstoffen zusammenhängen.
Vielen Dank an Claire de Mesmer und Andreas Wirsching für ihre Expertise in dieser Folge. Autorin war Katharina Peetz, Regie und Produktion Thomas Ibrahim. Redaktion Monika Dittrich. Ich bin Jörg Biesler und wir alle im Team freuen uns über Lob und Kritik, über Fragen und Anregungen. Bitte schreibt an derrestistgeschichte@deutschlandfunk.de. Wir lesen alles.